Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Freitag, dem 21. Januar. Heute mit den folgenden Themen. Nach den schweren Unruhen der vergangenen Wochen ist es in Kasachstan auf einmal wieder ruhig geworden. Doch wie geht es nun weiter im zentralasiatischen Land?
Noch ist nicht zu erkennen, ob die weitestgehend führungslose Selbstorganisation der Proteste langfristig eine Basis für weitere Proteste bieten kann.
Dann, mehrmals kopiert, hunderte Male zitiert, der Filmklassiker Die Sieben Samurai.
Weil auch jetzt ohne große philosophische Fragen darin sehen zu wollen, ist es ein schöner Actionfilm. Er ist auch lustig, er ist spannend.
Und er läuft in ganzer Länge in der Samurai-Filmreihe im Kino Rex. Und in unserer akustischen Kolumne geht es heute um Randsportarten.
Xavier Vogelsang war der mit Abstand, wirklich mit Abstand, beste Lenkdrachenpilot seiner Zeit.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die komplexe Lernplattform Base4Kids der Stadt Bern hat weiterhin mit großen Problemen zu kämpfen. Wie die Berner Zeitung berichtet, haben die zwei kürzlich angestellten IT-Spezialisten bereits in der Probezeit wieder gekündigt. Dadurch sieht sich die Stadt Bern gezwungen, den Betrieb der Plattform zwischenzeitlich durch eine externe Firma sicherstellen zu lassen. Die beiden freien Stellen sollen so rasch wie möglich wieder neu besetzt werden, ließ die Direktion für Bildung, Soziales und Sport verlauten. Insgesamt über 10.000 Mal mussten die Feuerwehren im Kanton Bern während dem vergangenen Jahr ausrücken. Das sind ca. 3.000 Einsätze mehr als im Jahr davor. Die starke Zunahme der Einsätze sei vor allem durch die zahlreichen Unwetter im vergangenen Sommer zu erklären, heißt es in einer Mitteilung der Gebäudeversicherung Bern. Sturm- und Hagelschäden hätten die Feuerwehren fast einen ganzen Sommer lang auf Trab gehalten. Die Ablehnung gegen das neue Medienpaket wird immer grösser. Eine neue Online-Umfrage von Tamedia macht deutlich, dass die vom Bundesrat vorgeschlagene Medienförderung bei den Abstimmungen am 13. Februar scheitern dürfte. 57% der Stimmberechtigten würden das Medienpaket derzeit ablehnen, das sind satte 6% mehr als bei der ersten Umfragewelle. Abgelehnt werden dürfte auch die bürgerliche Vorlage zugunsten einer Abschaffung der Stempelsteuer. Nur noch 32% würden sich derzeit für eine Annahme der Vorlage aussprechen. Weiterhin gute Chancen, am 13. Februar angenommen zu werden, hat hingegen das Verbot der Tabakwerbung. Über 60% der Stimmberechtigten finden ein solches Verbot gerechtfertigt. In Genf treffen sich heute die Außenminister Russlands und der USA, um über den drohenden Krieg in der Ukraine zu sprechen. US-Außenminister Blinken und sein russischer Amtskollege Lavrov haben sich am Dienstag nach einem Telefongespräch auf ein persönliches Treffen in Genf geeinigt. Bei den Verhandlungen in Genf soll es um die Frage gehen, wie ein möglicher russischer Angriff auf die Ukraine noch abgewendet werden kann. Die Forderungen der beiden Länder sind jedoch stark verhärtet. Die USA und ihre westlichen Verbündeten fordern einen Rückzug der russischen Truppen. Russland hingegen verlangt, dass weder die Ukraine noch andere ehemalige Sowjetrepubliken neu in die NATO aufgenommen werden. Bei den Gesprächen in Genf wird auch Bundespräsident Ignacio Cassis anwesend sein. Derweil hat Russland erneut mehrere tausend Soldaten an der ukrainischen Grenze und im befreundeten Nachbarsland Belarus stationiert. Viele der Soldaten wurden sogar aus dem fernen Osten Russlands einberufen. Der Vulkanausbruch vor der Küste Tongas vor 6 Tagen hat auf der anderen Seite des Pazifiks zu einer schweren Umweltkatastrophe geführt. Die durch den Vulkanausbruch ausgelöste Flutwelle hat vor der Küste Perus einen Öltanker beschädigt und eine gigantische Ölpest verursacht. Der Tanker des spanischen Ölkonzerns Repsol war offenbar dabei, Rohöl in eine Raffinerie zu entladen. Zu diesem Zeitpunkt wurden jedoch bereits mehrere Tsunami-Warnungen ausgesprochen. Laut dem peruanischen Außenministerium wurden mehrere Schutzgebiete auf einer Fläche von rund 18.000 Quadratkilometern verseucht. Das Außenministerium verlangte von dem spanischen Ölkonzern, für die von der Ölpest verursachten Schäden unverzüglich aufzukommen. Zum Wetter. Morgen Samstag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Am Nachmittag setzt sich hier und da aber auch die Sonne durch bei rund 3 Grad. Ab Sonntag muss dann wieder vermehrt mit Nebel gerechnet werden. Es bleibt jedoch überwiegend freundlich. Dies weiterhin bei rund 3 Grad.
Rabe Info.
Der Anfang des Jahres brachte für Beobachterinnen und Beobachter der internationalen Politik eine Überraschung mit sich. Aus Kasachstan kamen Meldungen über eine große Protestwelle, bald aber auch Meldungen über Gewalt und Repression durch das Militär. Russland eilte zur Hilfe, nun ist wieder Stille aus dem Land zu vernehmen. Doch was ist passiert im zentralasiatischen Land? Die Spurensuche von Radio Korax beginnt mit einer Erklärung, welche am 5. Januar von der Sozialistischen Bewegung Kasachstans verfasst wurde.
In Kasachstan gibt es jetzt einen echten Volksaufstand und die Proteste waren von Anfang an sozialer und klassenbezogener Natur, denn die Verdopplung des Flüssiggaspreises war nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schließlich begannen die Demonstrationen auf Initiative der ÖlarbeiterInnen und die Dynamik dieser Bewegung ist bezeichnend, denn sie begann als sozialer Protest, weitete sich dann aus und die Arbeiterkollektive nutzten die Kundgebungen, um ihre eigenen Forderungen nach einer 100%igen Lohnerhöhung, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Freiheit der Gewerkschaftsarbeit voranzubringen.
Im Kern drehten sich die Proteste mindestens zu Beginn um die Erhöhung des Flüssiggaspreises. Diese wurde als notwendige Marktmaßnahme von der Regierung begründet und umgesetzt, obwohl in Kasachstan ein pseudonationalisiertes Monopol den Flüssiggaspreis festlegt. Die Erklärung der Sozialistischen Bewegung Kasachstans zeigt eindrücklich, dass es aber auch schnell um weitergehende soziale und politische Forderungen ging, auf die der Staat unter der Führung des Präsidenten Tokajew mit Härte reagierte.
Und dann an diesem Tag sind zunächst friedliche Proteste in Almaty massiv eskaliert. Da gab es dann auch Tote. Man hat also immer wieder auch durchs Internet wabern sehen, Bilder, wo Verletzte weggetragen wurden, aus Autos gezerrt. Also ein wirklich unübersichtliches Bild, ähnlich wie aus Bürgerkriegsgebieten, muss man eigentlich sagen. Und im Laufe dieses Tages hat Tokajew das Bündnis OVKS um Hilfe angerufen und in unheimlicher Schnelle sind dann russische Truppen in Almaty gelandet und haben dann dort begonnen, die Stadt zu sichern.
Wie hier die in Kasachstan lebende Zentralasien-Korrespondentin Eda Schlager berichtet, wurden die Proteste innerhalb weniger Tage unterdrückt. Die Nichtregierungsorganisation Crisis Group stellt fest, dass die Protestierenden durch keinen Oppositionsführer oder politische Partei vereint waren und aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammenkamen. Dabei waren natürlich viele Arbeiter im Ölsektor und im Kohleabbau dabei, aber auch liberale AktivistInnen in der Großstadt Almaty sowie generell einfach junge Menschen, die sich den Protesten anschlossen. Nicht so einfach ist zu klären, wer sich an den allgemeinen Plünderungen jenseits zielgerichteter Zerstörung von Regierungsgebäuden und der Besetzung des internationalen Flughafens beteiligte. Die Bilder von Randalierern in der Nacht vom 5. auf dem 6. Januar könnten genauso inszeniert worden sein. Und es ist auch nicht geklärt, warum die Sicherheitskräfte sich eigentlich die ganze Nacht lang zurückgezogen hatten. Klar ist, darauf folgte der Ausnahmezustand sowie der Schießbefehl des Präsidenten und die Abschaltung des Internets für 5 Tage.
Was eine große Wirkung hatte und was auch noch zu diesen Opferzahlen geführt hat, das war dann das radikale Durchgreifen. Donnerstag und Freitag wurden dann Leute einfach von der Straße weggefangen oder erschossen. Es gab auch viele Leute, die vorbeigefahren sind und erschossen wurden aus Versehen oder die unbeteiligt am Rand standen und vielleicht geguckt haben. Dann gab es die sogenannten Säuberungen. Das hat also auch die kasachische Regierung so diese Rhetorik genutzt. Die haben jetzt erstmal die Stadt aufgeräumt und es wurden jeden Tag irgendwie 1.000, 2.000 mehr Verhaftete, von denen wir nicht wissen, wer die sind.
Nach dem autoritären Durchgriff ist die Lage im Land komplett anders, als sie noch kurz davor aussah. Über 200 Menschen sind bestätigterweise gestorben und mehr als 5.000 verletzt worden. Der Präsident Takajew verspricht nun Reformen, während die Regierung zu großen Teilen ausgetauscht wurde und der Leiter des Inlandsgeheimdienstes festgenommen wurde. Vor allem die Veränderungen in der Regierung und die Flucht des ehemaligen Präsidenten Nazarbajew legen nahe, dass Tokajew die Unruhen ausgenutzt hat, um die Getreuen des langjährigen autoritären Präsidenten auszuschalten und seine eigene Macht zu konsolidieren. Dass die Ordnung in dem Land so schnell und explosiv einbrechen konnte, hat viele internationale BeobachterInnen überrascht. Sie sahen Kasachstan als Vorbildstaat in Zentralasien, wie der Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, Jan-Klaas Behrens, berichtet.
Lange Zeit hat man ja Kasachstan so als die aufgeklärte Autokratie bezeichnet, sozusagen mit diesen Vorzeigeprojekten wie der neuen Hauptstadt Almaty und so weiter. Bei aller Repression, nicht so crazy repressiv, sage ich mal, wie Turkmenistan, nicht so gewalttätig wie Usbekistan, nicht so am Rand zum Failed State wie Tadschikistan, sondern schon eben eigentlich der stabilere, sich auch wirtschaftlich aufgrund der Ressourcen irgendwie entwickelnde Staat in der Region. Und dieses ganze Bild ist ja auf eine dramatische Art und Weise zusammengestürzt, sozusagen dieses Image, was ja auch natürlich die kasachische Führung immer gepflegt hat, wo man natürlich, wenn man hinter die Fassade geschaut hat, schon immer die Risse gesehen hat.
Beachtlich ist auch, dass russische Truppen zur Unterstützung angefordert wurden, um das Regime zu stabilisieren. Geopolitisch wird dieser Schritt für die Länder in der Region, für Kasachstan selbst und für die Rolle Russlands weitreichende Folgen haben.
Hier geht es darum, eigentlich innere politische Ordnung anderer Staaten zu kontrollieren. Zunächst einmal durch Politik, aber letztendlich ja auch mit Waffengewalt, wenn das sein muss.
Die Nichtregierungsorganisation Crisis Group schätzt die Lage sehr ähnlich ein und schreibt in ihrem Bericht, dass Kasachstan für die russische Regierung eine Gelegenheit war, ihre Verlässlichkeit zu demonstrieren, sowie die Fähigkeit, Fragen der Sicherheit in der direkten Nachbarschaft zu klären. Für die Bevölkerung, die nicht zu einem unbeachtlichen Teil an den Protesten beteiligt war, wird sich voraussichtlich erstmal kaum was ändern. Die staatliche Reaktion kann als erfolgreiche Aufstandsbekämpfung gewertet werden. Noch ist nicht zu erkennen, ob die weitestgehend führungslose Selbstorganisation der Proteste langfristig eine Basis für weitere Proteste bieten kann. Die Konsolidierung der Macht Tokajews im Schatten der Niederschlagung dieser Protestwelle zeigt jedoch, dass jeglichen emanzipatorischen Ansatz in Kasachstan noch ein langer und schwieriger Weg bevorsteht.
Das war ein Beitrag von Radio Korax in Halle. Im kulturellen Teil unserer heutigen Sendung befassen wir uns gleich mit einer Filmreihe über die Samurai, welche derzeit im Kino Rex in Bern gezeigt wird. Nebst dem einflussreichen Klassiker Die Sieben Samurai gibt es dort heute Abend auch den Film Lady Snowblood zu sehen. Ein Film, der Quentin Tarantino einst zu seinem berühmten Kill Bill und auch zu dessen Filmmusik inspiriert hat. Hier ist sie, The Flower of Carnage.
ずっと 泣いた雨と風、冷えた水もにほつれ髪映し、涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ、恨みの道を行く女、心はとうに捨てました。縁のない言葉、恨みの川に身を委ね、女はとうに捨てました。
Radio Info. Kultur.
Mit dem Mythos rund um die Samurai befasst sich derzeit eine Ausstellung im Berner Historischen Museum. Auch das Kinorex hat sich dem Thema angenommen. Es präsentiert im Januar eine Filmreihe mit dem Titel Mythos Samurai. Gezeigt wird unter anderem der einflussreiche Klassiker Die Sieben Samurai von Akira Kurosawa. Monika Hoffmann hat den Filmwissenschaftler Till Brockmann gefragt, was die filmgeschichtliche Bedeutung dieses Werkes sei.
Die filmgeschichtliche Bedeutung ist, ohne zu übertreiben, enorm. In dem Sinn, dass es wahrscheinlich einer der erfolgreichsten oder sagen wir mal einflussreichsten Filme ist der Filmgeschichte.
Einflussreich, weil Die Sieben Samurai einer der wenigen Filme ist, der so oft kopiert und zitiert worden sei, meint der Filmwissenschaftler Till Brockmann. Es gäbe eine ganze Reihe von Remakes, wie etwa der berühmte Film Die glorreichen Sieben von 1960, die sich direkt auf Die Sieben Samurai beziehen. Aber noch viel mehr Filme, es seien einige Hunderte an der Zahl, nehmen einzelne Themen oder Dialoglinien aus diesem Film auf. Zurückzuführen sei das auf die Tatsache, dass der Film sozusagen den Urtyp eines gelungenen Films darstellt.
Eine Truppe von Kämpfern oder von Menschen, die irgendeine Mission zu erfüllen haben. Und dann ist es natürlich so narrativ, dass jede dieser Figuren so ein eigenes Profil hat. Einer ist vielleicht ein bisschen der Draufgänger, der andere ist eher der Ruhige, der eine ist eher ein bisschen vielleicht ungestüm oder noch unerfahren, der andere ist ein großer Meister und so weiter. Und dass man mit so einem Team dann eben eine Mission erfüllt.
Diese Mission besteht in Die Sieben Samurai darin, dass die Kämpfer ein kleines Bauerndorf vor Räubern beschützen sollen. Zuerst müssen aber die sieben Samurai erst gefunden werden. Und allein dieser Vorgeschichte widmet der gut dreistündige Film ungefähr eine Stunde. Der finalen Kampfszene ist die letzte Stunde gewidmet. Dazwischen wird linear erzählt, wie die Samurai die Bauern und Bäuerinnen instruieren, ihnen bei der Verteidigung des Dorfes zu helfen. Typisch für einen Samurai-Film sei auch, so der Filmwissenschaftler Brockmann, dass die Kämpfer nicht eigentliche Samurai seien, sondern sogenannte Ronins, also Herren und somit arbeitslose Samurai.
Das sind Samurai, die zwar die Kampfkraft haben, die Skills haben, wie man sagen würde, die vielleicht auch eine gewisse Ethik haben, aber sie sind sehr verarmt.
Verarmte Samurai, die sich für ein warmes Essen in den Dienst gefährdeter Bauern stellen. Der Film kann in Bezug auf Stände, also Klasse, als sozialkritisch gelesen werden. Aber auch weitere große Themen klingen darin an.
Egoismus und Individualismus gegen das Gemeinwohl. Dann gibt es das Thema von Stolz und Überheblichkeit gegenüber der Bescheidenheit. Sexualität kommt auch vor, obwohl wenige Frauen im Film vorkommen. Aber die vorkommen, da ist der Film auch jedes Mal ziemlich deutlich. Er zeigt auch zum Beispiel, dass die Frauen ganz eindeutig zu den Unterdrückten in der Gesellschaft gehören, dass sie sehr oft zu leiden haben unter den Männern und eben auch unter gewissen sich sozialen und politischen Zuständen.
Trotz all der großen Themen, die darin angesprochen werden, ist der Film überaus humorvoll. Zu verdanken hat er dies hauptsächlich dem Schauspieler Toshiro Mifune, der den 7. der 7 Samurai spielt.
Die lustigsten Szenen sind sicherlich die, wo denn die Hauptfigur eben Toshiro Mifune vorkommt. Und da würde ich sagen, das ist auf der einen Seite sicherlich auch eine Handschrift von Kurosawa Akira, also von dem Regisseur, aber es ist auch eine Handschrift von Toshiro Mifune, der ein unglaubliches Repertoire hat an Bewegungen, an Grimassen.
Und so ist dieser epische Film trotz der stolzen Länge von 3 Stunden und 20 Minuten äußerst unterhaltsam. Und gehört sozusagen zum Pflichtprogramm aller Filmfans.
Für alle Filmfans, die den Film Die Sieben Samurai noch nicht oder noch nicht in der Originallänge gesehen haben, er läuft am Sonntag um 11 Uhr ein letztes Mal in voller Länge im Kino Rex. Auch in der Samurai-Filmreihe gezeigt wird Lady Snowblood, der Quentin Tarantino einst die Filmmusik für Kill Bill lieferte. Lady Snowblood läuft heute Abend um 18 Uhr.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser von Lukas Job. Er ist Kinder- und Jugendbetreuer sowie freier Texter und Comiczeichner. Von ihm hören wir heute eine Geschichte mit dem Titel «Der Weltmeister».
Xavier Vogelsang war der mit Abstand, wirklich mit Abstand, beste Lenkdrachenpilot seiner Zeit. Er war so unglaublich gut, dass er jedes Rennen mühelos gewinnen konnte, ohne seinen Gegnern auch nur den Hauch einer Chance zu lassen. Mit dem Lenkdrachenfliegen begann Vogelsang bereits als kleiner Bub. Sein Vater fuhr mit ihm damals Samstag für Samstag zum Bergsee hoch, wo ständig ein starker Wind über See, Wald und Landschaft fegte. Dort oben ließen sie den giftgrünen Lenkdrachen steigen, den der Vater einst aus dem Spielzeugwarenladen hatte mitgehen lassen. In dieser Gegend blies der Wind so stark, dass der Lenkdrache seinen Piloten mitschleifte und hoch in die Lüfte hinaufzog, über den See und über die Baumwipfel hinweg, hinauf zu den Rohrspatzen, Bärenfressern und Gänsegeiern. Ein Lenkdrachenrennen ist darauf ausgelegt, dass 12 bis 13 Lenkdrachenpiloten gleichzeitig starten und abheben, um sich vom starken Wind dann möglichst rasch ins Ziel tragen zu lassen. Wer als erstes über die Ziellinie fliegt, gewinnt. Obwohl man als Pilot die Mitstreiter nicht körperlich angehen darf, kommt es hin und wieder vor, dass übereifrige Piloten ihre Gegner zur Seite drücken oder gemeingefährlich anrempeln. Auch deshalb müssen die Piloten zwingend einen Schutzhelm tragen. Xavier Vogelsang allerdings galt zeitlebens als absolut unangreifbar, weil er das Teilnehmerfeld bereits kurz nach Abflug derart unheinholbar distanzierte, um in aller Einsamkeit über die Ziellinie zu fliegen mit seinem giftgrünen Drachen, den sein Vater damals hatte mitgehen lassen, aus dem Spielzeugwarenladen. Im ganzen Land flog Vogelsang bald schon außer Konkurrenz. Einzig Bertelsmann Bucher vom Flugdrachenverein Museckmauer Luzern kam ihm zu Beginn der Karriere in einigen wenigen Rennen gefährlich nahe und schaffte es sogar einmal, an den legendären Schweizer Meisterschaften von 1994 in Walenstadt, Vogelsang zu bezwingen. An den Westschweizer Meisterschaften 1995 in Porrentruy revanchierte sich Vogelsang allerdings kehrtwendend mit einem weiteren souveränen Sieg im Alleinflug. Bertelsmann Bucher wurde abgeschlagener Vierter. So geschah es, dass Xavier Vogelsang schon bald an allen Ecken und Enden dieser Welt mit seinem giftgrünen Flugdrachen unzählige Rennen bestritt. Seinen ersten Europameistertitel erflog sich Vogelsang 1997 im bündnerischen Maloja. Nur ein Jahr später gewann er im ecuadorianischen Quito seinen ersten Weltmeistertitel. Unter den Zuschauern befand sich damals auch der langjährige Weltrekordhalter und vierfache Weltmeister Hugo Vargas aus Rumänien, welcher dem neuen Weltmeister auf der Tribüne Tribut zollte und zurückhaltend applaudierte. Während Vogelsang den Sieg in Maloja in gewohnter unantastbarer Manier ins Trockene flog, wurde er in Quito bis kurz vor Schluss des Rennens von seinem ägyptischen Mitstreiter Ibrahim Suker bedrängt. Dank einem raffiniert ausgeführten Ellbogenstoß konnte sich Vogelsang zuletzt aber doch noch von Suker absetzen und als Erster die Ziellinie überfliegen. Vogelsang wurde zweimal zum Sportler des Jahres und einmal zum Weltsportler des Jahres gewählt. Nach dem Ende seiner Karriere eröffnete er in seiner Heimat gemeinsam mit seinem früheren Kontrahenten Bertelsmann Bucher einen Spielzeugwarenladen mit einer extra großen Abteilung für Flugdrachenbedarf. Eines Nachmittags betrat eine Frau den Laden und kaufte ihrer Tochter einen Plüschgorilla. Sie bezahlte bei Xavier Vogelsang persönlich und ließ dabei ganz unbemerkt einen giftgrünen Flugdrachen mitgehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Freitag, dem 21. Januar. Das nächste aktuelle Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem weiteren Abstimmungsbeitrag über die Stadtberner Vorlage bezüglich den Einschränkungen der Zweitwohnungen. Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katharin Hiss, Monika Hoffmann und Lukas Job. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info am Montag wieder einschaltet. Bis dann, habt ein ganz schönes Wochenende und bleibt gesund.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.